Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich predige heute über vier Kapitel. Das liegt daran, dass ich vier Wochen nicht da war. Nein, das liegt daran, dass diese vier Kapitel irgendwie zusammengehören. Deshalb wird es heute ein klein wenig länger dauern. Ich hoffe, ihr habt genug Energie und ich war ja tatsächlich vier Wochen nicht da. Ihr könnt mich etwas länger aushalten. Ich beginne ein Stück weiter aus dem Predigtext vorzulesen. Der Dominik war so lieb und hat uns schon den ersten Teil vorgelesen, samt dieser Namensliste. Deshalb lasse ich jetzt in Kapitel 11 die Namensliste einfach mal aus. Die überspringen wir. Das sind weitere Listen von den Leuten, die Jerusalem besiedelt haben. Und dann gehen wir hinein in das Kapitel 12 ab Vers 27. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt sie bis auf. Da hinten sind auch noch zwei im Regal, wenn ihr euch noch eine holen wollt. Das wäre heute nicht schlecht, eine zu haben. Ab Kapitel 12, Vers 27, da geht es los mit der Einweihung der Stadtmauer Jerusalems. Bei der Einweihung der Mauer Jerusalems aber suchte man die Leviten an allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen könnte, mit Lobliedern und Gesängen und Zimbeln, mit Harfen und Lauten. Und die Söhne der Sänger versammelten sich aus der ganzen Umgebung von Jerusalem und aus den Dörfern der Netophatiter, auch von Bet Gilgal und von den Landgütern von Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich Dörfer gebaut um Jerusalem her. Und die Priester und Leviten reinigten sich, sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauer. Und ich ließ die Fürsten von Juda auf die Mauer steigen und setzte zwei große Dankchöre ein und veranstaltete einen Umzug. Der eine Dankchor zog nach rechts über die Mauer bis zum Misttor hin und hinter ihnen her ging Hosaja mit der einen Hälfte der Fürsten von Juda, dazu Asaja, Esra, Meschulam, Juda, Benjamin, Shemaja und Jeremia und etliche der Priester mit Trompeten, nämlich Sefaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Shemajas, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michaias, des Sohnes Sakkus, des Sohnes Asafs und seine Brüder Shemaja, Asariel, Milalai, Maai, Netanael, Juda und Hanani mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes und Esra, der Schriftgelehrte, vor ihnen her. Und sie zogen zum Quelltor und dann geradeaus auf den Aufstieg zur Stadt Davids, den Aufgang der Mauer hinauf, oberhalb des Hauses Davids vorbei, bis zum Wassertor gegen Osten. Der zweite Dankchor zog nach links. Und ich folgte ihm mit der anderen Hälfte des Volkes oben auf der Mauer oberhalb des Ofenturms bis an die breite Mauer. Dann über das Tor Ephraim und über das alte Tor, über das Fischtor und den Turm Hananiel und den Turm Bea bis zum Schaftor. Und sie blieben stehen beim Kerkertor. Dann stellten sich die beiden Dankchöre beim Haus Gottes auf, ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Elionei, Zacharia und Hanania mit Trompeten, ebenso Maaseja, Shemaja, Eliasa, Ussi, Jochanan, Malchia, Elam und Esa. Und die Sänger ließen sich hören unter der Leitung Jisrachias. Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Der lautet wie das Thema der ganzen Predigt und dieses Abschnitt ist Reformation. Im letzten Kapitel davor, also im Kapitel 9, da haben wir dieses große Gebet von den Leviten, von dem Volk Israel gehört, indem sie, nachdem das Wort Gottes Tage, ja wochenlang vorgelesen wurde und erklärt wurde, indem sie erkannt und bekannt hatten, Gott war die ganze Zeit treu zu uns, obwohl wir die ganze Zeit untreu waren. Und dann diese Erkenntnis am Schluss, deshalb sind wir abhängig von Gott. Und die Reaktion nun auf diese Erkenntnis war genau die richtige. Wir haben das in Vers 1 gehört, also in Kapitel 10, Vers 1. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung. Und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Also das Volk beschloss, wir wollen nun treu zu Gott sein. Und wie wollen wir das machen? Nun, indem wir uns von der Welt absondern, abgrenzen indem wir eine Reformation durchführen, indem wir zurück zu Gott kehren und bei ihm bleiben, indem wir uns nicht im Strom der Gesellschaft treiben lassen, sondern gegen den Strom schwimmen. Und wie machen wir das? Indem wir nach Gottes Geboten leben. Ja, Vers 29, das ist auch ein Vers, den ich extra deshalb mit abdrucken lassen habe. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder, und jetzt kommt es, zum Gesetz Gottes, also zum Wort Gottes abgesondert hatten. Und dann werden drei besondere Bereiche angesprochen, in denen diese Reformation durchgeführt werden soll, in besonderer Weise. Der erste Bereich ist die Ehe, Vers 31, Kapitel 10, Vers 31. Es geht wieder um das Verbot der Mischehen. Und nochmal zur Erinnerung, die Mischehen, da ging es jetzt nicht darum, dass man um die Reinhaltung der Rasse, sondern es ging um die Reinhaltung des Glaubens. Da gerade durch die Vermischung mit den heidnischen Völkern begann der Götzendienst im Volk. Später wird dann wieder Salomo erwähnt, der eben auch heidnische Frauen hatte, die ihn, den weisesten Mensch der Welt, der so eng mit Gott verbunden war, dennoch verführt hatten zum Götzendienst. Der zweite Bereich, Vers 32, ist die Sabbatheiligung. In erster Linie geht es bei dem Sabbatgebot um die Anbetung Gottes und um völliges Vertrauen zu Gott. Und beides gehört zusammen. Ja, sie sollten den Sabbat nutzen zum Gottesdienst feiern. Und der Kern des rechten Gottesdienstes, der rechten Anbetung, besteht darin, dass man völlig auf Gott vertraut. Da erinnert euch an das Kapitel 9, diese Abhängigkeit von Gott. Wir sollen aus dieser Abhängigkeit leben. Das bedeutet völlig auf Gott vertrauen. Erinnert euch an Johannes Kapitel 4, die Frau am Brunnen, wo Jesus sagt, ich bringe das Wasser des Lebens und wenn wir dieses Wasser trinken, dann bedeutet das, dass wir an Jesus glauben, dass wir völlig auf ihn vertrauen. Und deshalb sollten sie von den Werken, also von der Arbeit, ruhen. Und deshalb sollten auch die Felder im 7. Jahr ruhen, dass man eben keinen Ackerbau auf diesen Feldern betrieb. Man vertraute, dass Gott einem auch versorgte, wenn wir einen Tag mal aussetzen mit unserer Arbeit. Oder die Felder sogar mal ein ganzes Jahr lang brav liegen lassen. Und man erinnerte sich daran, Gott ist es doch, der uns sowieso jeden Tag versorgen muss. Wenn Gott will, dass wir dann einen Tag uns feiern, um ihn anzubeten, dann ist das doch wohl das Beste, was wir machen können. Denn er ist es ja, der uns versorgt. Und wie ist das bei uns? Wir leben in einer Welt des Konsums, in der alles zu jeder Zeit angeboten wird. In der es darum geht, immer auf dem neuesten Stand zu sein, das Leben immer noch angenehmer und noch sicherer und noch schöner zu machen. Und es ist da sehr schwer, sich abzusondern und nicht mitzumachen in diesem Konsumtrubel. Es ist sehr schwer, einen einfachen Lebensstil zu wählen und zu verzichten auf manche Dinge und Opfer zu bringen für andere. Die Händler umschwirren uns mit ihren sehr verlockenden Angeboten und wir erfreuen uns daran. Und wir kaufen und wir konsumieren. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft ist es so, die Lösung für alle Probleme ist was? Wirtschaftswachstum. Und Wirtschaftswachstum entsteht durch mehr Konsum. Dadurch wird unser Land gerettet. Dadurch werden wir die Welt retten. Durch Wirtschaftswachstum. Das ist die Philosophie der Welt. Da können wir keinen Tag aussetzen. Schon gar nicht mal ein Jahr. Nun, einkaufen, Dinge einzukaufen, Dinge zu konsumieren, ist nicht grundsätzlich verboten. Ja? Das dürfen wir machen. Die Frage ist, welche Stellung hat das in unserem Leben? Was erhoffen wir uns davon? Damals, zur Zeit Nehemias, da ging das noch relativ einfach, da konnte man das Stadttor schließen, werde noch davon hören und hatte wenigstens einen Tag Ruhe. Da konnten die Händler eben nicht in die Stadt. Heute kannst du 24 Stunden, 7 Tage die Woche bequem von zu Hause per Tastendruck konsumieren. Heute sind wir von dem Angebot der Unterhaltungsmedien rund um die Uhr umgeben. Wir können rund um die Uhr konsumieren. Und seien wir mal ehrlich, wie schwer fällt es uns, dann nur mal einen Tag auszusetzen. Mal einen Tag für Gott zu investieren, für unsere Beziehung zu ihm. Für unsere Beziehung zu dem, der uns tatsächlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche lang erhält und versorgt. Für den, der uns das Wasser des Lebens gibt, das allein unseren Durst nach Leben stillen kann. Es ist nicht das Wirtschaftswachstum, was unsere Welt und unser Land und uns retten wird, sondern es ist Gott. Allein Gott kann uns retten. Wir stehen im neuen Bund nicht mehr in der Art und Weise unter dem Sabbatgebot wie das Volk im Alten Testament. Das wird schon daran deutlich, dass wir uns am ersten Tag der Woche, also nicht mehr am letzten Tag am Sabbat, sondern am Sonntag, eben am Auferstehungstag Jesu treffen. Aber dennoch drücken wir auch heute mit unser Vertrauen auf Gott aus, wenn wir nach Möglichkeit den ganzen Sonntag als Tag des Herrn feiern. Oder wenn es uns eben am Sonntag nicht möglich ist, vielleicht einen anderen Wochentag uns Zeit nehmen. Zeit mit Gott. Und der Sabbat hat natürlich noch eine tiefere Bedeutung und das führt jetzt dahin. Diese tiefere Bedeutung ist damit verbunden. Im Glauben, im Vertrauen auf Gott und ganz konkret auf seinen Sohn, auf das Evangelium, ruhen wir von unseren Werken. Und hiermit meine ich jetzt nicht unsere Werke, unsere Arbeit, die wir die ganze Woche über eben tun müssen, sondern wir ruhen von unseren Werken der Selbstgerechtigkeit. Nicht durch unsere Werke, durch die guten Werke, die wir versuchen zu tun, erlangen wir das Heil, sondern aus Gnade durch Christus. Und darum nehmen wir uns nach Möglichkeit eben einen ganzen Tag lang Zeit, auch heute noch, auch Gott schenkt uns ja noch den Sonntag heute in den meisten Fällen, um darüber nachzusinnen, um das Evangelium immer tiefer zu verstehen, immer neu vor Augen zu halten, um immer tiefer Gottes Gnade zu erkennen und dann in ihm zu ruhen. Wenn wir das Evangelium mehr verstehen, dann können wir mehr in Gott ruhen, weil wir wissen, wir sind in Gott geborgen, wir sind durch Gottes Gnade gerettet. Und dadurch werden wir dann gestärkt, um die Woche über aus Gottes Gnade zu leben und die ganze Woche über Gott dienen zu können. Wisst ihr, der Sabbat ist in Christus erfüllt. Und das bedeutet für uns, wir sollen die ganze Woche über Sabbat feiern. Wir sollen die ganze Woche über Gottesdienst feiern. Wir sollen immer Gott dienen. Und das tun wir, wenn wir immer voll und ganz auf ihn vertrauen. Und damit noch komme ich zu dem dritten Bereich, in dem hier ganz konkret diese Reformation durchgeführt werden sollte, nämlich das war der Tempeldienst oder der Gottesdienst. Und hier werden dann die Abgaben für den Tempel im Besonderen erwähnt. 8-mal wird hier der Tempel als das Haus Gottes in diesem Abschnitt erwähnt. Und das Haus Gottes, das ist im Neuen Testament natürlich die Gemeinde, ja, der Leib Christi. Hier ging es dann im Besonderen um die Abgaben der Erstlinge, also das ist das Zeichen, dass Gott an erster Stelle stehen soll. Und dann auch um die Abgabe der Zehnten oder des Zehnten, das ist das Zeichen, dass alles Gott gehört und dass wir einen Teil davon für Gott zurückgeben sollen. Aber nochmal die Frage, warum war der Tempeldienst und der Gottesdienst so wichtig? Warum war er so wichtig, dass er in dieser Reformation, die wir hier lesen, in diesem Beschluss, der versiegelt worden war, ja, ein Vers die Ehe, noch ein Vers das Sabbatgebot und dann kommt so ein Stück Gottesdienst, Tempeldienst, Abgaben. Nun, es war der Gottesdienst im Tempel, der das Volk zunächst miteinander verband. Wir haben während des Aufbaus der Stadt und der Stadtmauer erlebt, wie viel Spaltung es unter dem Volk gab. Der Gottesdienst, der Tempeldienst, der verband das Volk. Aber noch wichtiger war es, dass sie dadurch die Verbindung mit Gott aufrecht erhielten. Ja, wieder Vers 9, Kapitel 9, diese Abhängigkeit von Gott. Sie waren zu 100% abhängig von ihm. Und diese Verbindung zu Gott aufrecht zu erhalten, das war lebenswichtig. Und auch das können wir auf uns heute anwenden. Es ist der Gottesdienst, es ist das Haus Gottes, eben die Gemeinde, der Leib Christi, die uns miteinander und mit Gott verbinden. Natürlich ist es der Heilige Geist, der uns verbindet, aber der Heilige Geist, der gebraucht die Gemeinde, um uns miteinander und mit Gott zu verbinden. Und dementsprechend sollten diese Dinge Priorität in unserem Leben haben. Das ist kein religiöses Beiwerk, dass man auch in der Gemeinde gehen kann, dass man eben auch mal zum Gottesdienst geht. Nein, das ist etwas, was uns miteinander verbindet und mit Gott verbindet. Das muss Priorität haben. Hier steht in Vers 40, so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Diese Reformation, die begann mit den Versen, wir wollen uns absondern und sie endet jetzt, wir wollen das Haus Gottes nicht im Stich lassen. Das heißt, wir sondern uns von der Welt ab. Und wir bezeugen Gott in der Welt, wenn wir sein Haus, das heißt seine Gemeinde, nicht im Stich lassen, sondern reichlich versorgen. Und ich rede hier natürlich nicht nur von unserer Ortsgemeinde. Ich rede von der verfolgten Gemeinde, von der Mission, von den vielen Männern und Frauen, die im Dienst Jesu sehr viel geopfert haben, die ihre Heimat verlassen haben, die ohne viel Bequemlichkeiten und dafür mit viel Gefahren und viel Arbeit und Anfechtung dem Herrn dienen. Lassen wir sie nicht im Stich, sondern opfern uns für sie auf. Mit den Mitteln, die wir es eben hier vor Ort tun können. Wir sondern uns von der Welt ab und wir geben gleichzeitig ein Zeugnis in der Welt für Gott, wenn wir zur Gemeinde, zum Leib Christi auf Erden stehen. Denken wir immer daran, die Gemeinde ist der Ort, wo Christus in der Welt wirkt. Durch die Gemeinde verherrlicht Gott sich in der Welt, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Die Gemeinde, diese Priorität sollte die Gemeinde in unserem Leben haben. Alle drei Bereiche, in denen diese Reformation durchgeführt werden sollte, haben vielleicht nicht ganz so viel auf den ersten Blick miteinander zu tun, aber sie haben alle mit dem Dienst für Gott zu tun. Und darum geht es in der Reformation, dass man wieder ganz Gott dient, dass Gott wieder an erste Stelle im Leben gerückt wird. Dass man von ganzem Herzen ihm folgt und ihm dient. Und solch eine Reformation, egal wann und egal unter welchen konkreten Umständen, ist nur möglich durch das Wort Gottes. Ich habe euch ja den Vers schon genannt, ich lese nochmal, Vers 29, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten. Und das haben wir, wenn ihr euch noch erinnert, an diesem Einschub hier im Buch Nehemia gesehen. Ich habe am Anfang der Predigt das Stück vorgelesen mit der Einweihung der Stadtmauer. Die Stadtmauer, die Fertigstellung der Stadtmauer, die war ja schon im Kapitel 7, wurde da schon beschrieben. Und jetzt kommt dieser Einschub von Kapitel 8 bis Kapitel 10. Man fragt sich ja, was soll das hier? Sollte das vielleicht am Ende des Buches haben? Geht es jetzt nicht erstmal um die Einweihung der Stadtmauer, nachdem sie vollendet ist? Nein, das war ganz wichtig, denn dieser Einschub war, hat uns deutlich gemacht, das Wort Gottes musste gepredigt werden, um das Volk wirklich zu einem Volk Gottes zu machen. Und dann können wir es auch sehen in der Apostelgeschichte. Der Reinhard predigt ja gerade durch die Apostelgeschichte. Da können wir sehen, wie durch die Verkündigung des Wortes Gottes Gemeinden entstehen und letztendlich die ganze damalige Welt verändert wurde, reformiert wurde. Und wir können es auch sehen an der Reformation vor 500 Jahren, ausgehend aus unserem Land, hier aus Deutschland. Stephen Lawson, der hat ein Buch geschrieben über Luther. Über Luther wurden viele Bücher geschrieben. Ich weiß, das ist sehr klein. Und es geht hier ganz konkret um den Prediger. Also wie hat er gepredigt? Wie hat er seine Predigten vorbereitet? Wie hat er sie gehalten? Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Ich werde es hier in die Bücherei stellen. Ihr könnt euch das gerne ausleihen. Ich habe dazu auch eine Rezension geschrieben. Auf Josia Blog könnt ihr auch mal darüber nachlesen. Jedenfalls, er schreibt hier über Luther Folgendes. Luther wurde gefragt, wie er sich den steigenden Erfolg der Reformation erkläre. Muss man sich mal vorstellen. So ein Mönchlein in Wittenberg. Er hatte keine Rolle, keinen Namen, keine Stellung. Wittenberg hatte keiner. Das lag irgendwo, quasi fast schon nirgendwo. Das war alles unbekannt. Und von da aus wurde die Welt verändert. Herr Luther, wie können Sie sich das erklären? Und Luther antwortete mit unerschütterlichem Vertrauen in das Wort Gottes: Ich habe schlichtweg Gottes Wort gelehrt, gepredigt und aufgeschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Und während ich schlief, nahm das Wort dem Papsttum alle Macht, wie es noch kein Prinz oder Befehlshaber je zuvor geschafft hat. Ich tat also nichts. Das Wort tat alles. Hier haben wir gehört, das Volk, einfach an die Priester, Leviten und die Führer, schrieben ihre Verpflichtung, ihren Bund, ihren festen Willen auf. Sie versiegelten das Aufgeschriebene. Sie schwörten mit einem Eid auf ihren Entschluss. Lesen wir fast 30. Also sie wollten es wirklich. Sie wollten nie wieder untreu sein. Nie wieder etwas anderes als Gott an der ersten Stelle im Leben haben. Nie wieder von ihm getrennt sein. Nie wieder unter seinem Gericht stehen. Und dann tatsächlich, dann sehen wir die guten Anfänge dieser Reformation. Kapitel 11 und 12, da sind halt ganz viele Namenslisten, aber auch die haben eine Bedeutung. Es geht darum, dass das Land und vor allem die Stadt Jerusalem wieder bevölkert wird. Aber der Schwerpunkt bei diesen Aufzählungen, ihr könnt die gerne zu Hause euch in Ruhe vorlesen, ich erspare sie euch jetzt hier, der Schwerpunkt dieser Aufzählung liegt auf den Priestern, Leviten, Tempeldienern, Torwächtern und Sängern. Also wenn ihr das zu Hause durchlest, nehmt euch einen Stift, macht euch immer mal einen Kringel. Darum, wenn es irgendwie um den Tempeldienst geht, ihr werdet merken, oh, das ist ja doch ein prägendes Thema. Also es wird alles dafür getan, dass der Tempeldienst beständig durchgeführt werden kann. Das ist in diesen Kapiteln zu erkennen. Guter Anfang der Reformation. Dann geht es aber weiter. Auch bei der Einweihung der Stadtmauer sehen wir die guten Anfänge. Das ist das, was ich am Anfang vorgelesen habe. Die Einweihung ist ein einziger, riesiger Gottesdienst. Das Volk war sich bewusst, diese Stadt ist jetzt nicht wieder aufgebaut aus unserer Kraft, sondern allein aus Gottes Gnade. Aber das ist noch nichts, nicht alles. Es geht weit darüber hinaus. Es wird nicht einfach gefeiert, dass die Stadtmauer fertig ist, sondern die Stadtmauer selbst und damit die ganze Stadt und das in ihr und um die Stadt lebende Volk wird Gott geweiht, wird Gott als Besitz übergeben. Das ist der Sinn dieser Sache, dieses Festes. Das wird in Vers 27 an dem Wort Einweihung, Chanukka, deutlich. Die gesamte Stadt wird Gott zum Dienst übergeben. Wir gehören dir, Gott, und wir wollen dir dienen und wir wollen dich verherrlichen. Das ist die Aussage dieses Festes. Stellt euch das mal für Osnabrück vor. Stellt euch mal vor, alle Menschen aus Osnabrück würden sich hier treffen, wir würden uns dann in zwei große Gruppen teilen und hier um den Stadtring ziehen. Und würden alle zusammen Gott loben und preisen und Gott versprechen, wir wollen jetzt alle zusammen mit unserer ganzen Stadt dir dienen. Das wäre doch absolut abgefahren. Was würde hier ausgehen aus Osnabrück? Das ist damals passiert. Was für ein Anfang der Reformation. Und dann lesen wir weiter, was noch geschah. Schlag auf Kapitel 12 ab Vers 44. Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer der Erstlinge und der Zehnten dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten sammeln sollten, denn Juda hatte Freude an den Priestern und an den Leviten, die im Dienst standen. Und die für den Dienst ihres Gottes und die Reinigung sorgten. Auch die Sänger und die Torhüter standen nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo im Dienst. Denn schon in alten Zeiten, in den Tagen Davids und Asafs, gab es Häupter der Sänger und Lobgesänge und Danklieder für Gott. Und ganz Israel gab zu den Zeiten Zerubabels und zu den Zeiten Nehemias den Sängern und Torhütern Abgaben, jeden Tag die bestimmte Gebühr, und sie weihten ihre Gaben den Leviten, und die Leviten aber weihten ihre Gaben den Söhnen Aarons. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Mose gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte, ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Alles scheint in guter Ordnung zu sein. Der Tempel und die Stadt aufgebaut. Der Tempeldienst wird vollzogen. Die Abgaben haben wir gerne gegeben. Wir hatten Freude dabei. Das Volk lebt inmitten dieser heidnischen Völker, die dort angesiedelt wurden, dennoch abgesondert ein gottgeweihtes Leben. Als Nehemia ankam, da lag die Stadt, ich erinnere euch, in Schmach und Schande, ja, Kapitel 1, Vers 3, er bekommt dann diesen Bericht und da muss ich anhören, dass die ganze Provinz in großem Unglück und Schmach liegt und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Und dann fastete und weinte und betete Nehemia und tatsächlich, seit seiner Ankunft ging es in Jerusalem fast nur bergauf. Wir lesen dreimal hier in diesem Abschnitt von der Freude, in die Schmach verwandelt wurde. Aber wir brauchen oder wir dürfen hier nicht nur zu Nehemia 1 zurückschauen, sondern wir müssen hier auch zu Jeremia 52, also zu dem Propheten, der kurz vor der babylonischen Gefangenschaft wirkte, zurückschauen. Jeremia, der hat in seinem vorletzten Kapitel die komplette Zerstörung Jerusalems, die Entvölkerung und auch die Entweihung Jerusalems beschrieben. Das Gericht über die Abgötterei des Volkes. Und nun, auch nach der Prophezeiung Jeremias, ist die Stadt wieder aufgebaut, bevölkert und Gott geweiht. Nun ist alles wieder perfekt. Wenn in diesen letzten Worten, in dieser Beschreibung, die ich gerade gelesen habe, nicht zweimal der Hinweis auf die zeitliche Begrenztheit stehen würde. Also steht zweimal zu dieser Zeit. Zu der Zeit Zerubabel, zu der Zeit Nehemias. Und ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Buch Richter. Dort gibt es auch viele gruselige Geschichten. Aber immer wieder folgt das Volk dann Gott. Und da steht dann jedes Mal, zu der Zeit, als der Richter lebte, folgte das Volk Gott. Danach fiel es ab. Und genau so war es hier. Das heißt, diese Reformation, diese Bundeserneuerung, die reichte nicht aus. Denn kaum war Nehemia für einige Zeit am persischen Königshof zurück, wie wir gleich hören werden, da vergaßen viele des Volkes ihren Treueeid. Ja, das war nicht so, dass dann eine nächste Generation hochkam. Nein, das waren dieselben, die diesen Treueeid geleistet haben. Die vergaßen ihn. Sie vergaßen das Gesetz Gottes. Letztendlich vergaßen sie ihre Abhängigkeit von Gott. Und gerade in diesen drei Bereichen, in denen sich die Leute im Besonderen verpflichteten, treu zu sein, gerade in diesen Bereichen wurden sie untreu. Und es kam förmlich zur Gegenreformation. Und das noch ehe die Reformation völlig durchgeführt wurde. Das ist unser zweiter Punkt. Und ich verspreche euch, die letzten Punkte werden etwas kürzer, aber nur etwas. Wir lesen jetzt das letzte Stück erstmal, Kapitel 13, 3 bis 31. Also nochmal Vers 3, den hatte ich schon gelesen, aber da wird dieses deutlich, dass die Gegenreformation schon während der Reformation begann. Und es geschah, als sie nun das Gesetz, Kapitel 3, Vers 13, hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt. Also schon vorher, ehe sie das Mischvolk abgesondert hatten, hatte er dem Erzfeind, auch ein Heiden, gleich eine ganze Kammer im Tempel übergeben. Diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten von Korn, Most und Öl, die Gebühr der Levitin und der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Während aber dies geschah, war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasasters, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgegangen, aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, das Eliashib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihn in eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich setzte Schelemia, den Priester, und Zadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein. Und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Zakurs, des Sohnes Matanias, denn sie wurden für treu erachtet und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu besorgen. Gedenke mir dessen, mein Gott. Und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Zu jener Zeit sah ich, also wir sind noch lange nicht am Ende mit den ganzen Missständen, zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwandte ich sie an den Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Türer an der Stadt, das waren also die Handelsleute schlechthin, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen, und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein- und zweimal. Na klar, die haben sich gedacht, mach mal hier unseren Markt, die werden schon rauskommen. Ne? Da verwandte ich sie und sprach: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Ja, weil wir Wirtschaftswachstum brauchen, damit wir diese Stadt wieder hochbringen. Ist doch klar. Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit kamen sie am Sabbat nicht mehr. Also Hand an euch legen heißt, ich stecke euch alle im Knast. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astort, Ammon und Moab heimgeführt hatten, also geheiratet hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb astoditisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach: Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welchen von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, hat er sich nicht damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zur Sünde. Wenn selbst der weiseste Mann der Welt von diesen Frauen zur Sünde, zum Götzendienst verführt wurde, wie viel mehr ihr? Und nun muss man von euch hören, dass ihr dieses ganz große Unrecht tut und euch so an unserem Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt. Und jetzt kommt das Allergrößte zum Schluss. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des Hohepriesters, hatte sich mit Sanballat, erinnert euch, der Feind schlechthin, dem Horoniter, also auch ein Heide, verschwägert. Den jagte ich von mir weg. Also da war es mit Bart ziehen und schlagen und prügeln nicht mehr getan. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten gefleckt haben. So reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes unter Erstlinge. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Also wir sind beim zweiten Punkt: Gegenreformation. Sicherlich wurde damals nicht so eine offizielle Gegenreformation gestartet wie nach der Reformation in Deutschland durch die katholische Kirche. Aber dennoch unternahmen die Feinde Gottes alles, um das Volk Gottes wieder von Gott wegzuziehen. Wir sehen das sehr deutlich in diesem Bericht. Die beiden größten Missstände waren wieder mit Tobia und Sanballat verbunden. Das besonders Schlimme war, dass sie im Volk, ja sogar im Tempel, unter den Priestern willige Kollaborateure gefunden hatten. Eine Kammer, die für die Abgaben Gottes bestimmt war, wurde dem Heiden Tobia, dem Erzfeind Nehemias, übergeben. Das muss ein riesengroßer Raum gewesen sein im Tempel, damit er dort seine Basis direkt in der Stadt aufschlagen konnte. Aber die Kammer wurde ja anscheinend sowieso nicht mehr gebraucht, denn die Abgaben wurden ja auch nicht mehr erbracht. Die Leviten mussten aufgrund drohender Armut und Hunger die Stadt verlassen. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Pastor muss sozusagen die Gemeinde verlassen und muss seinen Acker bestellen, weil die Gemeinde hier nicht an ihn dachte. Dagegen kaufte das Volk kräftig für den eigenen Bedarf. Und der besondere Hohn lag darin, dass sie sogar am Sabbat verkauften und kauften. Und die Händler, wir haben es gehört, die waren so sehr daran gewöhnt, am Sabbat in der Stadt zu verkaufen, dass sie nun durch ein sehr scharfes Eingreifen von Nehemia abzuhalten waren. Und wenn die Händler so sehr daran gewöhnt waren, zu verkaufen, dann war natürlich die Stadtbevölkerung so sehr daran gewöhnt, zu kaufen, zu konsumieren, das Leben in vollen Zügen, so wie sie es jedenfalls dachten, zu genießen. Und die größte Gefahr, nämlich die Gefahr der Mischehen mit anderen, die Vermischung dadurch mit anderen Religionen, die ist auch eingetroffen. Darum wird der Salomos Abgötterei mit den heidnischen Frauen erwähnt und auch die Kinder. Die sprachen ja schon gar kein Jüdisch mehr. Das heißt, sie wurden auch nicht mehr im Gesetz unterwiesen. Als Esra vor 25 Jahren schon einmal mit dieser Situation konfrontiert war, da war er so schockiert, da saß er den ganzen Tag einfach nur stumm da, er fand keine Worte mehr. Nehemia, der ist auch schockiert, aber der kriegt einen Wutanfall. Wahrscheinlich mehrere Wutanfälle. Einen heiligen Zorn. Nicht zuletzt deshalb, weil ein Angehöriger der Priester, ja der hohe priesterlichen Familie, also des wichtigsten Mannes in Jerusalem, weil selbst dieser Mann eine heidnische Frau genommen hat und nicht irgendeine Frau, sondern er hat nun gerade eine Frau genommen aus der Familie von Sanballat, des größten Feindes von Nehemia und des Volkes. Es war das Sabbatgebot und der Gottesdienst im Tempel, durch den sich das Volk Gottes als Gottesvolk in der Welt auszeichnete und die es miteinander und mit Gott verbanden. Und nun lebten sie wie die Völker der Länder, wie die Welt und vermischten sich mit ihr. Also das Volk Gottes stand schon kurz nach der Reformation wieder vor seinem Ende. Obwohl Tempel und Stadtmauer intakt waren. Was müssen wir daraus lernen? Was ist die Lektion für uns? Die Lektion lautet, eine Reformation reicht nicht aus. Der Feind, der Teufel, der gibt sich ja nicht geschlagen, bloß weil wir mal ein paar Dinge reformieren. Wir können uns da nicht zurücklehnen und denken, na, jetzt ist alles gut. Jetzt haben wir endlich alles in die richtige Bahn geleitet. Jetzt läuft's. Gegenreformation, ja die Rückkehrung der Reformen, der Veränderungen in unserem Leben, die geschieht meist nicht so plötzlich, dass wir uns von heute auf morgen denken, jetzt machen wir es doch wieder anders. Nein, sie geschieht schleichend. Der Feind lullt uns langsam wieder ein. Auch in Juda damals hat es länger gedauert, bis diese vorreformatorischen Zustände wieder erreicht waren. Wir sehen das an den Kindern, die schon sprechen konnten. Hat also ein paar Jahre gedauert. Und das mit den Kindern, das wird bei all diesen Missständen, die es gab, vielleicht auch oftmals überlesen, aber es ist für uns umso wichtiger. Wenn wir Stück für Stück Kompromisse mit der Welt eingehen, wenn die Gemeinde, wenn der Gottesdienst nicht mehr die höchste Priorität in unserem Leben hat, wenn wir in unserem Glauben einfach lau werden, dann hat das schlechte Auswirkungen auf uns, für jeden von euch persönlich. Aber die Auswirkungen für unsere Kinder und Kindeskinder, die sind verheerend. Wenn du mit Kompromissen anfängst, dann wird dein Kind von früh an genau davon geprägt. Und in den meisten Fällen wird es den Glauben noch viel lockerer nehmen und noch viel mehr leben wie die Welt. Denkt daran, zuerst seid ihr ein Zeugnis für eure eigenen Kinder. Und wenn ihr noch keine Kinder habt, so wie ihr jetzt lebt, das werdet ihr nicht abstellen, wenn ihr dann Kinder habt. Und wenn ihr keine Kinder mehr habt, weil sie schon aus dem Haus sind oder keine bekommen konntet, ihr seid auch trotzdem ein Zeugnis für die Kinder in dieser Gemeinde. Und ihr seid ein prägendes Zeugnis. Und was sind die Konsequenzen Nehemias im Angesicht dieser Gegenreformation? Wir könnten uns vielleicht vorstellen, er geht jetzt hin, ist völlig am Ende, kriegt ein paar Wutanfälle und sagt, macht euren Dreck allein. Er hört auf, er schmeißt es hin. Aber das macht er nicht. Gut, er fängt an, die Leute massiv zu ermahnen, zu verwarnen. Aber dabei bleibt es nicht. Nehemia setzt was? Neue Reformen um. Er resigniert nicht, er überlässt das Volk nicht der Sünde und ihren Folgen. Er sagt sich, gut, dann müssen wir halt weiter reformieren. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, den habe ich genannt, ständige Reformation. Und das ist die Übersetzung von dem lateinischen Begriff, den vor allem die Reformatoren auch geprägt haben, Ecclesia Semper Reformanda. Das heißt eben, die Gemeinde, die Kirche muss ständig reformiert werden. Luther sagte, die Kirche darf nicht aufhören, sich zu reformieren. Reformation darf nicht nur einmal stattfinden, auch nicht einmal alle paar Jahrhunderte oder paar Jahrzehnte, noch nicht einmal alle paar Jahre, sondern Reformation, das muss unser tägliches Geschäft sein. Reformation muss das tägliche Leben der Gemeinde prägen. Wenn wir nächstes Jahr, wie die Verrückten, voller Freude und Lust Reformation 500 Jahre in Deutschland feiern, dann können wir das gerne tun. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Reformation auch zu leben, weiterzuführen. Nehemia bringt wieder Ordnung in den Tempel und in den Gottesdienst rein. Er kümmert sich erneut um die Abgaben. Er gründet eine neue Kontrollinstanz, die zukünftigen Missstände vermeiden oder schneller aufklären soll. Er geht gegen die Mischehen und gegen die Feinde des Volkes vor. Den ärgsten Sünder, den schließt er aus. Er betreibt also auch Kirchenzucht. Nun, hat das jetzt was gebracht, diese fortführenden Reformationen? Hat es das jetzt gebracht? Ja. Ja, die erneuten Reformen waren durchaus erfolgreich. Wenn du die Evangelien durchlässt, auf was achtet das jüdische Volk zur Zeit Jesu? Auf den Sabbat? Auf den Tempeldienst oder auf die Absonderung. Klar, es gab dort dann, ist es umgeschoben, Gesetzlichkeit, aber trotzdem, diese Reformen hatten erstmal Erfolg. Ecclesia semper reformanda, die ständige Reformation, die bringt etwas. Wir können Sünde nicht verhindern. Wir merken das schmerzlich in unserem eigenen Leben. Aber wir können ja, wir sollen verhindern, dass sie sich ungehemmt ausbreitet. Und dafür ist es nötig, den Kampf gegen sie nie aufzugeben. Nicht zu resignieren. Du fällst, du sündigst immer wieder. Aber du darfst nicht dauerhaft in Sünde leben. Du darfst keinen Kompromiss mit der Sünde schließen. Dich hier hingeben, sagen, okay, ich habe es probiert, es klappt nicht, ich muss mit dieser Sünde leben. Nein, musst du nicht. Darfst du nicht. Du musst dich zu Christus flüchten. Denn er ist für deine Sünde gestorben und er hat dich davon befreit. Und er will dir jeden Tag helfen, diesen Kampf zu kämpfen. Und wenn du tausendmal fällst. Nun, wie können wir ganz konkret ständige Reformation leben? Was können wir für die ständige Reformation in unserem Leben und in unserer Gemeinde tun? Wenn die so wichtig ist. Wenn das unser tägliches Geschäft sein soll. Ich habe da ein paar Punkte zusammengestellt, sind sicherlich nur ein paar, aber die wollen wir uns mal anschauen. Ich denke, was wir machen müssen, ist, dass wir immer wieder uns mit Standardthemen beschäftigen. Dass wir sie immer wieder predigen, dass wir sie uns immer wieder gerne und offen anhören. Dass wir dann nicht sagen, jetzt geht es wieder ums Thema Sexualität, wieder um Unterordnung, wieder um Geld, wieder um Gebet. Hat man doch alles schon, habe ich doch schon abgehakt. Sondern dass wir dankbar sind, und immer wieder uns neu hinterfragen lassen, uns immer wieder neu ausrichten lassen. Oder eine weitere Sache ist der Bekenntnisunterricht, den wir dann ab nächsten Sonntag hier wieder anfangen. Der Bekenntnisunterricht vor dem Gottesdienst. Wisst ihr, diesen Bekenntnisunterricht, den machen wir nicht, um irgendwelche Dogmen eben festzuschauen, um auf den Dogmen herumzureiten, um uns möglichst abzugrenzen von anderen. Diesen Bekenntnisunterricht machen wir, weil wir die Grundlagen des Glaubens festigen wollen. Weil wir regelmäßig diese Grundlagen durchgehen wollen. Es geht eben nicht so, dass wir das Bekenntnis einmal gelesen haben, einmal abgehakt, einmal unterschrieben haben und dann ist es gut. Sondern es geht beim Bekenntnis darum, dass wir das Bekenntnis kennen. Das Bekenntnis fasst die Bibel, die Aussagen der Bibel zusammen. Und wir müssen wissen, was wir glauben. Es geht darum, dass wir mündige, reife Christen werden. Und dieser Heidelberger Katechismus, den wir unter anderem hier im Unterricht durchnehmen, der bietet sich sehr gut an, weil er wirklich durch alle wichtigen, grundlegenden Themen des christlichen Glaubens innerhalb eines Jahres durchgeht. Eine weitere Sache, die für die ständige Reformation wichtig ist, dass wir immer wieder unsere Gemeindestruktur, unsere Ordnung, unsere Abläufe hinterfragen und im Licht Gottes prüfen müssen. Es geht nicht immer nur darum, dass man jetzt wieder was ändert, sondern dass wir es uns nochmal vor Augen machen. Warum feiern wir den Gottesdienst so, wie wir ihn feiern? Warum haben wir eigentlich am Anfang diese Eröffnung? Warum sprechen wir das Vaterunser? Warum sprechen wir ein Bekenntnis? Warum gibt es einen Segen? Warum haben wir Älteste? Warum ist das alles so in unserer Gemeinde? Wir gehen mit dem Leitungsteam in unserer Gemeinde gerade den Gottesdienst, auch die Sakramente durch. Und das ist gut, dass wir das machen. Und es ist wichtig, dass wir das weitermachen. Und immer wieder im Licht der Bibel wirklich klarstellen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Weiterer Punkt ist, dass wir gottgefällige, weise und mutige Leiter brauchen. Also dieser Nehemia, der kommt ja und setzt wieder neue Leiter ein. Das heißt, dass die Leiter, die im aktuellen Leiter sind, sich rechtzeitig darum kümmern müssen, neue Leiter heranzuführen und zu fördern und zu berufen. Und auch das ist ein Thema in unserer Gemeinde. Wir müssen als Gemeinde einen neuen Ältesten bestimmen und ihn möglichst dann mit Gebet begleiten und ihn an seine Aufgaben und seine Verantwortung heranführen. Und dann dieser Punkt mit den Kontrollinstanzen. Ja, Nehemia setzt ja diese Leute ein, damit sie jetzt wirklich diese Abläufe besser kontrollieren. Auch das können wir sehr gut anwenden. Jetzt für jeden konkret, dass man in seinem Leben einen Rechenschaftspartner hat. Dass es einen Freund gibt, einen gläubigen Freund, mit dem man sich wirklich auch über seine Probleme unterhält, regelmäßig, der einen auch mal nachfragt, wie läuft es eigentlich bei dir und bei deinen größeren Sorgen oder größeren Problemen? Wofür kann ich beten? Das ist vielleicht gut, wenn wir mal darüber reden wieder. Und so wie es für den Einzelnen einen Rechenschaftspartner, einen Glaubensfreund braucht, so braucht es eben die Älteste für die Gemeinde und so braucht es aber auch Gemeinden für Gemeinden. Deshalb versuchen wir als Gemeinde auch mit anderen Gemeinden intensiver zusammenzuarbeiten. Aber das Allerwichtigste, das ist jetzt der letzte Punkt für die ständige Formation, das ist, dass wir uns immer wieder mit der Grundlage, mit dem Zentrum, nämlich mit dem Evangelium und mit Christus beschäftigen. Das ist das Allerwichtigste. Was ist das Evangelium? Wer ist Christus? Was hat er getan? Was hat er getan, um uns von der Last der Sünde zu befreien? Diese Botschaft, die wir schon so oft gehört haben, die müssen wir immer mehr und immer tiefer begreifen. Dass Jesus tatsächlich Gott ist, der Mensch wurde. Der sich so tief erniedrigt hat, dass er tatsächlich am Kreuz gestorben ist. Nicht um irgendwie ein Beispiel oder nur ein Beispiel zu sein, sondern um für unsere Sünden zu sterben. Wisst ihr, es ist die Botschaft vom Kreuz, die uns wirklich reformiert. Die unser Herz verändert. Dauerhaft verändert. Dann müssen wir fragen, ja, was bedeutet diese Botschaft vom Kreuz für unser Leben? Was hat sie mit jedem einzelnen Bereich in unserem Leben zu tun? Natürlich mit der Ehe, mit dem Sonntag, mit unserem Gottesdienst, aber auch darüber hinaus. Mit den vielen Bereichen in meinem Leben, die auf den ersten Blick vielleicht nichts damit zu tun haben. Es wird in dieser Welt nie so sein, dass wir ein spezielles Thema des Glaubens einmal behandeln und abhaken können. Wir brauchen immer wieder erneute Unterweisung und Ermahnung und Hilfe. Mir ist das deutlich geworden, zum Beispiel beim Thema Gebet. Ich habe hier mal 5 Wochen lang über Gebet geredet, danach war etwa 5 Wochen oder vielleicht sogar 2 Monate der Gebetskreis ziemlich voll. Danach flaut es wieder ab. So läuft es bei uns im Leben. Wenn wir von Gottes Wort erinnert werden an eine Sache, dann ist es gut für uns, dann machen wir es gerne, dann haben wir so Freude daran. Aber dann schwindet das wieder, weil die Welt und alles Mögliche uns wieder einlohnt und wieder davon wegzieht. Und dann muss Gott wieder kommen und uns neu daran erinnern. Und es wird nie so sein, dass wir das Evangelium abhaken können. Beziehungsweise, dass wir seinen Reichtum für unser Leben ausschöpfen können. Es wird nie so sein, dass wir einmal genug von Christus haben oder wissen. Nie. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt ist jeder Herrschaft und Gewalt. Das sind Verse aus dem Kolosser, die Verse, die wir in diesem Jahr auswendig lernen wollen. Reformation bedeutet, sich und die Gemeinde immer wieder am Wort Gottes auszurichten, sich hinterfragen und prüfen zu lassen, sich von Christus durch sein Wort und seinen Geist verändern zu lassen. Ständige Reformation bedeutet, ständig darum zu kämpfen, dass Christus die erste Stelle im Leben hat. Und damit kommen wir noch zum vierten Punkt, zum vierten kurzen Punkt, Herzensreformation. Ich habe es eigentlich schon angesprochen. Aber ich möchte hier noch mal auf diese drei Bitten von Nehemia eingehen. Er bittet ja dreimal Gott, dass er an ihn und was er Gutes getan hat, gedenken soll. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber immer wenn ich dieses Kapitel lese mit diesen Bitten, die kommen mir doch etwas komisch vor. Bildet sich hier Nehemia ein, dass er sich tatsächlich bei Gott was verdient hat? Und ich denke, das ist es nicht. Er bittet darum, dass Gott seine Wohltaten nicht austrägt, weil er weiß, dass auch er ein Sünder ist und vor Gott nicht bestehen kann. Das Volk ist wieder vielfach in Sünde gefallen, das hat er ja gerade uns berichtet. Aber selbst Nehemia, der sich für dieses Volk und vor allem für Gott aufgeopfert hat, erinnert euch Kapitel 5, wo er beschreibt, wie er seinen ganzen Reichtum und seine ganze Kraft für das Volk und für die Bedürftige, für den Tempel und für die Stadtmauer gegeben hat. Selbst dieser Nehemia steht genauso unter dem Zorn Gottes, weil auch er immer noch ein Sünder ist. Er weiß, dass ihm seine guten Werke nicht retten können, dass sie ihn nicht mit Gott verbinden können. Und darum bittet er, dass Gott sie dennoch vor sich gelten lasse und ihm im Gericht verschone, und zwar Vers 22, nach Gottes großer Gnade. Das ist die eine Sache in diesem Gebet, aber ich denke, es liegt noch ein zweiter Aspekt darin. Nehemia bittet Gott darum, dass seine Reformationen Erfolg haben. Gedenke an mein Wirken, an mein Handeln. Gedenke daran und gib deinen Segen dazu, dass es wirklich Wirkung hat. Er weiß, ja, er hat das Verfahren, dass auch die besten und gut gemeintesten Reformationen schnell verpuffen, schnell ihre Wirkung verlieren. Die Gründe liegen einerseits darin, dass mit Reformation meistens nur äußerliche Dinge verändert werden. Das geht leicht und schnell, aber eben noch nicht das Herz. Und andererseits liegen die Gründe darin, dass Reformation oft an gewisse Führungspersönlichkeiten gekettet oder mit ihnen verbunden sind. Ja, dieser Begriff zu ihrer Zeit, läuft es. Aber wenn sie nicht mehr da sind, kehren ganz schnell alte Verhältnisse zurück. Und das sehen wir in der Gemeinde bis heute, bis in diese Tage. Dass Aufbrüche und Erneuerungen immer irgendwie mit bestimmten Personen, ja leider mit der Lebenszeit bestimmter Personen verbunden sind. Und wenn sie gestorben sind, dann geht alles ganz schnell wieder in eine falsche Richtung. Das Wesen der Menschen, ihre Herzen zu erreichen und dauerhaft, fortwährend zu verändern, das hängt nicht von äußeren Dingen ab, auch nicht von bestimmten Personen, sondern allein von Gott. Das reformatorische Gebet lautet darum, das muss unser Gebet werden, dieses Gebet Jeremias: bringe du mich zur Umkehr, dann kann ich umkehren. Denn du, Herr, bist mein Gott. Und wenn Nehemia betet, gedenke an meine Wohltaten, dann bedeutet das in diesem Sinne, wenn du nicht deinen Segen dazu gibst, dann werden diese Wohltaten, dann werden meine Bemühungen, meine Reformen nicht zum Guten führen. Und so ist es auch bei uns. Auch wenn wir die Reformation unterstützen, auch wenn wir sogar die ständige, immerwährende Reformation anstreben, auch wenn wir dadurch manch falschen Weg verhindern, manch gutes Werk tun, wir bleiben abhängig von Gottes Gnade. Wenn Gott nicht das Herz anrührt, wenn er uns nicht erweckt, wenn er uns nicht zu sich zieht, dann werden Reformationen immer in Heuchelei, in Gesetzlichkeit oder in Gegenreformation münden. Ja, die Aufbrüche der Mönche damals im Mittelalter, das waren gute Aufbrüche, die wollten zurück zum wahren Glauben. Und was ist daraus geworden? Worin sind sie gemündet? In Heuchelei. Die Aufbruch der Reformation im 15. Jahrhundert, wo ist er gemündet? Ganz oft in Gesetzlichkeit und Sakramentalismus. Wir brauchen Gott. Er muss das Herz anrühren. Und deshalb ist dieses Gebet Nehemias auch für uns jeden persönlich ein gutes Gebet. Vielleicht arbeitest du seit Jahren fleißig mit. Du spendest Geld, du Du investierst dich in andere Menschen, du bringst Opfer für die Gemeinde und für die Mission. Und vielleicht schleicht sich da manchmal ein Gedanke des Stolzes ein, was man alles schon getan hat. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Vielleicht bist du auch niedergeschlagen. Weil du siehst, wie wenig du trotz all deiner Bemühen bewirken konntest. Und für beide Fälle hilft das Gebet in Nehemias, die richtige Einstellung zu bekommen. Auch wir können immer nur sagen, gedenke mir all dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Lass mich noch zum Ende beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, für die großen und kleinen Reformationen, die du durch dein Wort und durch deinen Geist in der Kirche bewirkt hast. Wir danken dir für die Männer und Frauen, die du in besonderer Weise in diesen Zeiten begabt und gebraucht hast. Wir danken dir, dass du selbst unser Herz reformiert hast, indem du deinen eigenen Sohn für unsere Sünden bestraft hast. Und wir bekennen dir, dass wir jeden Tag von deiner Gnade abhängig sind, von dem, was du, Herr Jesus Christus, für uns am Kreuz getan hast. Herr, kehre unsere Herzen täglich zu dir, damit wir zu dir umkehren können, damit wir dir folgen können. O Herr, schenke uns Freude an deinem Wort und Liebe zu deiner Gemeinde und wirke du selbst, dass du die erste Stelle in unserem Herzen einnimmst. Amen.
Amen. Amen.